ARD.
Hallo zusammen, diese Woche zu Fakt ab. Heute mit Julia Nesplen, mit mir und mit Luisa Pfeifenschneider von Behind Science. Grüß dich.
Hi Julia, ich freue mich mega.
Ja, schön, dass du da bist. Behind Science, das ist ja ein Podcast von dir und von der Marie, die war ja schon mal hier bei uns bei Fakt ab zu Gast. Du bist Wissenschaftsjournalistin und eben Podcasterin und bei euch im Podcast kann man sagen, es geht um Gossip und Geschichten aus der Wissenschaft.
Ist ziemlich gut zusammengefasst tatsächlich. Also es geht auch um die Wissenschaft an sich, aber wir haben uns immer schon mehr dafür interessiert, so wo kommt das Ganze her, was ist die Geschichte dahinter? Und deswegen haben wir sozusagen diesen Podcast dann ins Leben gerufen und es interessiert anscheinend auch noch mehr Leute, was so hinter der Wissenschaft passiert ist. Und ja, da ist viel Gossip, die Fails, die Umwege dann zu der späteren Erfindung. Also da gibt es viel zu erzählen.
Ja, es geht auch oft um so skurrile Dinge, die bei Erfindungen, glaube ich, passiert sind, ne?
Ja,
da hast du halt auch was von mitgebracht und ich muss auch sagen, also wenn wir über skurrile und lustige Forschung sprechen, ne? Für Leute, die an die Grenzen gehen, um die wichtigen Fragen des Lebens zu klären. Ich hatte diese Woche einen Hä-Moment bei meinem kleinen Hobby, Studien zu lesen. Und zwar, niedrige Nummern auf Sporttrikots machen schlanker.
Oh,
beziehungsweise
what?
Nummern auf deinem T-Shirt haben einen Einfluss darauf, wie unser Gegner uns sieht.
Oh mein Gott.
Dazu später mehr.
Geil.
Ich glaube, du hast auch, oder du spielst Fußball, ne? Wenn wir kurz mal ins Private gehen.
Genau, ich spiele Fußball, also Kreisliga, ne? In einer Damenmannschaft hier
Was
in
ist
Köln.
Die Nummer?
Also ehrlich gesagt, das hat sich so oft jetzt gewechselt. Ich glaube, ich hatte jetzt mal die Nummer 9. Also es ist relativ
eine niedrige
hoch.
Nummer.
Wobei,
niedrig.
Ja, ist es niedrig? Okay. Na gut, also ich dachte jetzt so, wenn man so von 1 bis 11 zählt, dann ist das ja schon bei den Höheren mit dabei. Aber ja, je nachdem, wie weit man irgendwie zählt, gut, da mich ja erleichtert. Ja. Früher hatte ich immer die Nummer 13, wegen Michael Ballack, weil ich ein bisschen in den verknallt war. Deswegen habe ich mich immer ein bisschen um die gefetzt. Wer nicht, genau. Aber ja, da bin ich nicht so eitel. Ich nehme, was ich bekommen kann.
Okay, ja, gucken wir mal, ob das welchen Einfluss diese Nummer
ob
noch
dann
auf dein Spielverhalten haben könnte.
Dann fetze ich mich um die Eins.
Zurück zu dir und zum Professionellen, sage ich mal, warum wir uns hier ja treffen. Ihr stellt in jeder Folge eine Erforschung, eine Erfindung oder Wissenschaftler, Wissenschaftlerin ja vor. Es geht um Zufälle und so weiter. Und du hast mitgebracht Dinge, die eher durch Zufall gefunden wurden, ne?
Ja, völlig durch Zufall. Und vor allem, was mich an diesen Geschichten so fasziniert hat, durch Menschen, die jetzt nicht so einen wissenschaftlichen Background haben. Also die haben irgendwie weder eine Ausbildung in dem Feld gemacht, noch ein Studium. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil oft ist Wissenschaft ja so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm, ne? Also ich hasse eigentlich diese Floskel, aber es ist schon so. Und wir haben halt festgestellt, bei manchen Geschichten, die dann zu was richtig Großem geführt haben, waren das, ich sag mal, ganz normale Leute, die jetzt nicht diesen wissenschaftlichen Hintergrund hatten, aber die trotzdem einfach so neugierig waren oder so, sag ich mal, Need erkannt haben. Und deswegen haben die was richtig Cooles entwickelt. Und irgendwie haben wir immer sehr große Sympathie mit diesen Menschen. Also diese Geschichten sind richtig schön.
Ich auch absolut, vor allem wenn es dann auch um so Citizen Science Projekte ist, das ja heute oft geht, ne? Wenn
das
viele
ist auch
Leute
cool.
sich zusammenfinden, sei es, ob sie Nessie erforschen oder diese vergrabenen Unterhosen da, war
ja,
das in der
oder
Schweiz.
So Gartenvögel zählen, gibt's
zählen,
auch.
Genau.
Das finde ich auch gut.
Okay. Dann schieß los, Luisa.
Ja, also die erste, ich muss mit meiner Liebsten eigentlich reingehen, Margaret Crane. Das ist eine richtig spannende Frau und ich habe sie auf jeden Fall nach dieser Folge so zu meinen weiblichen Vorbildern hinzugeschrieben. Vielleicht du auch nach dieser Erzählung. Sie hat also etwas erfunden, was wir beide vielleicht sogar schon mal genutzt haben, ich auf jeden Fall. Und zwar hat sie den Heimschwangerschaftstest erfunden, also einen Schwangerschaftstest, den Frauen zu Hause durchführen konnten. Ich weiß nicht, ob du erzählen magst, ob du es schon mal benutzt hast.
Natürlich habe ich schon mal einen Schwangerschaftstest benutzt, irgendwie so als, ne, wenn man noch hier relativ jung ist, dann ist die Panik ja immer sehr groß.
Genau.
Aber Moment mal, es klingelt bei mir irgendwas mit Fröschen und Schwangerschaftstests.
Ja, genau. Ich habe auch gesehen, ihr habt da schon mal eine Folge drüber gemacht.
Ja.
Ne? Und das haben wir auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen recherchiert. Das war ja dieser später Galli-Manini-Test. Also es gab auch viele Vorstufen, aber das waren ja so afrikanische Knallfrösche. Und das ist so skurril, weil man hat den Urin von Frauen in den Lymphsack gespritzt, also injiziert. Und konnte dann sozusagen sehen, ob die Frau schwanger ist oder nicht, weil dieser Frosch innerhalb von so 3 Stunden Spermien abgesondert hat. Also dann konnte man das sozusagen feststellen. Ich finde es vor allem so skurril, weil ich mir überlege, wer ist auf diese Idee gekommen? Also wer hat das so zum ersten Mal gemacht?
Und wie heißt die nochmal? Margaret?
Margaret Crane heißt die Frau.
Okay, was hat Margaret Crane gemacht, um zu merken, das funktioniert? Oder war das der Schwangerschaftstest, den sie sozusagen entdeckt hat?
Nee, also das war sozusagen der Vorläufer-Schwangerschaftstest, diese Apothekerfrösche, die da genutzt wurden, auch noch bis in die 1960er Jahre. Und sie, und das ist das Spannende, hat eigentlich Kosmetikprodukte entwickelt. Das heißt, sie war eigentlich so für Produktdesign zuständig, also damit es möglichst schön aussieht oder sich möglichst gut verpacken lässt. Und sie ist dann eines Nachts, und das stelle ich mir so richtig bildlich vor, ist sie durch diese Räume, daher durch diese Büroräume gegangen und hat in einem Labor etwas entdeckt, was sie dann später auf ihre Idee gebracht hat. Und zwar waren das die damaligen Schwangerschaftstests. Da gab es also schon was, was sozusagen diesen Apothekerfrosch abgelöst hat. Aber die konnte die Frau nicht alleine zu Hause durchführen, sondern musste die bei einem Apotheker oder bei einem Arzt durchführen lassen. Das waren halt meistens Männer. Das heißt, die Frau musste in einer schon irgendwie so ein bisschen persönlichen Situation dahin gehen. Ne? Und ich weiß nicht, also wenn ich mir das vorstelle, finde ich jetzt schon die Vorstellung unangenehm irgendwie. Und dann hat das auch ein bisschen gedauert und die Frau war auch nicht die Erste, die davon erfahren hat, sondern das hat ihr sozusagen immer dieser Mann überbracht, genau. Und sie hat sich überlegt, ey, das kann doch nicht so kompliziert sein, das müsste Frau doch eigentlich selbst durchführen können. Und hat sich dann, und das finde ich ganz cool, also sie ist nicht in ein Labor gegangen oder so, sondern hat sozusagen das gemacht, was sie gelernt hat, nämlich Produktdesign. Sie saß dann an ihrem Schreibtisch in New York, hat in New York gewohnt und hat alles Mögliche ausprobiert, diesen Schwangerschaftstest, der da noch recht groß war, in so eine kleine Form zu bekommen. Und hat dann auf ihrem Schreibtisch so rumgeguckt und eine Büroklammerbox gesehen, so eine Plastikbox, wo man vielleicht auch so, oder wo man so Zettelchen auch drin aufbewahren kann, ne? Oder im Büroklammern. Und die hat sie genommen und da den Schwangerschaftstest so reingebaut. Also die einzelnen Röhrchen und da war so ein Röhrchen, wo das Urin dann reinkam. Das konnte man alles so easy zusammengeben. Und das war sozusagen der erste Schwangerschaftstest für zu Hause. Also am Schreibtisch entwickelt einfach. Richtig cool.
Okay, aber sie muss ja erstmal die ganzen Dinge gekommen sein, die ganzen Substanzen, die man dafür braucht, oder?
Genau, also sie hat sich das schon angeguckt, also wie das funktioniert. Und das waren halt irgendwie so 3-4 Röhrchen, wo halt Flüssigkeiten ineinander gegeben werden mussten. Und sie hat das dann einfach in klein sozusagen in Miniatur nachgebaut und hat halt gedacht, ey, für diese 3 Röhrchen, die man da zusammenkippen muss, braucht es keinen Arzt oder Apotheker und hat sozusagen an die Frauen geglaubt, dass sie das auch komplett selber durchführen können.
So nämlich.
Ja, genau. Und das Krasse ist, hier könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein, ne? Weil sie hat jetzt das erfunden und zack, sie könnte das jetzt ihrer Firma übergeben, die würde da jede Menge Geld mitmachen, fertig. Aber nein, wir sind immer noch so in den 1960er Jahren und da haben die Männer dieser Firma gesagt, das könnte ja nicht sein, dass die Frau das alleine zu Hause durchführt, weil sie könnte ja hysterisch reagieren, wenn sie sozusagen ohne einen Mann an ihrer Seite davon erfährt, dass sie schwanger ist oder eben nicht. Und vor allem, wenn sie schwanger ist und da ist kein Mann dabei, es geht ja gar nicht.
Das ist so schlimm.
Ist so krass. Und dann hat sie das halt erstmal verworfen. Und dann wird es noch krasser, hat sie durch Zufall mitbekommen, dass die Firma, in der sie gearbeitet hat, so ein Treffen ausgerufen hat mit anderen Designern, wo sie nicht dabei war. Und die sollten auch sozusagen so einen Heimschwangerschaftstest entwerfen. Und sie haben sie aber nicht eingeladen. Also sie war sozusagen außen vor. Männliche Designer waren gern gesehen bei diesem Treffen. Ja. Und genau, dann haben die da sozusagen sich die Tests angeguckt. Sie hat das aber ja, wie gesagt, mitbekommen. Hat sich dann einfach mit ihrem Schwangerschaftstest unter diese Designer gemischt. wurde auch da akzeptiert. Und dann, Julia, es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Da war dann einer, der sollte das Ganze so vermarkten und hat sich die ganzen Prototypen angeguckt. Da war dann viel so mit Rüschen und Blümchen dabei. Weil
natürlich,
ich meine,
sonst ist es ja für Frauen völlig ungeeignet.
Also völlig. Ich vermisse es auch total auf den Schwangerschaftstest heute. Und er fand ihren Schwangerschaftstest, weil der einfach so clean war und so die moderne Frau auch repräsentiert hat, die er schon gesehen hat tatsächlich,
sehr gut,
so überzeugend, dass er sich für den entschieden hat. Und er hat sich nicht nur in ihr Design verliebt, sondern auch in sie.
Oh nein, oh Gott. Das wird sogar so eine Love Story. Ist das mal verfilmt worden? Das ist doch der perfekte Vorlage.
Nicht, dass ich wüsste, aber ich wäre sofort dabei, wenn es jetzt hier ein Regisseur oder so hört, jemand, der das verfilmen möchte. Ich wäre sofort dabei. Ich würde Margit spielen.
Okay. Ja gut, aber dann war das auch geklärt. Ganz lang durften doch Frauen auch nur arbeiten, wenn ihr Ehemann das akzeptiert hat. Der hat das dann hoffentlich akzeptiert.
Ja, genau. Er hat das akzeptiert. Das Ganze wurde vermarktet. Erstmal nicht in den USA, weil die da noch sehr konservativ waren, sondern in Kanada.
Ja, du, was heißt waren, ne? Also
war
heute in
den
USA.
Genau, ja. Wahrscheinlich würden die meisten das immer noch so machen. Oder das ist jetzt eine steile These von mir. Jedenfalls, genau, dann ist sozusagen Ende gut, alles gut. Nicht nur für Margaret Crane, sondern für alle Frauen, die das halt nutzen konnten. Und das Coole eben, dass sie das als Produktdesignerin einfach mal so angepackt hat und damit vielen Frauen viel selbstständiger sozusagen ermöglicht hat, von ihrer Schwangerschaft zu erfahren und diesen Moment als erstes in ihrem privaten Umfeld zu erleben.
Und ihr habt da auch eine einzelne Folge zu gemacht?
Genau, es gibt eine Folge dazu, das ist die allererste Folge, die wir dazu gemacht haben. Ja, deswegen ist sie auch immer noch mein Favorite und ich finde es einfach so cool, wie sie ihre Idee durchgezogen hat. Richtig.
Sehr nice.
Inspirierend.
Kommen wir vielleicht zu einem eher weiterhin klassisch männlich konnotierten Thema, Sport und Football. Hab's ja schon angeteasert am Anfang. Niedrige Trikotnummern machen wohl schlanker und wenn du eine hohe Nummer auf deinem Trikot beim Sport stehen hast, wirkst du größer, breiter, gefährlicher, angsteinflößender. Also Training und Ernährung scheinen nicht alles zu sein beim sportlichen Erfolg.
Ich bin echt gespannt, wo das vielleicht herkommen könnte.
Ja, also grundsätzlich jetzt die nächsten Minuten, wir reden über Körper, kann ein sensibles Thema sein, ne, auch mit Macht schlank und so weiter. Nur so als kleiner Hinweis. Und ich fand richtig cool, das war eine Forscherin wieder und die ganze Forschung kam so ins Rollen während Corona. Sie hatte nichts Besseres zu tun, beschäftigt man sich dann mal mit Trikotnummern. Denn es scheint so ein urbanes Wissen zu sein, vor allem in den USA, dass Footballspieler, die schnell und schmal in ihrer Rolle im Spiel auch sind und sein wollen, eher eine niedrigere Nummer freiwillig wählen. Und Leute, die dann eher so diese Stämmigen sind, die alle anderen aufhalten, eher eine höhere Nummer. Weil sie selbst denken, wenn ich eine niedrige Nummer habe, dann bin ich schneller und schmaler und agiler. Und so weiter. Und das ist so ein Urban Myth, hatte aber bisher keine so richtig wissenschaftliche Grundlage, ne, das wirklich nachgewiesen, sondern die haben es halt einfach so gemacht, relativ verbreitetes so angeblich wissenschaftliches Wissen. Jetzt ist aber die Frage, es ist ja eine Sache, was Footballer selbst denken und eine andere Frage, wie andere das sehen. Und diese Frau hat jetzt Testpersonen genommen und es kam tatsächlich raus, diese Testpersonen, wenn die Menschen in Trikots mit den Nummern 10 bis 19 gesehen haben beispielsweise, haben diese Menschen als dünner und schmaler wahrgenommen, als Spieler, die Nummern von 80 bis 89 getragen haben. Obwohl derselbe Körper drin gesteckt hat, selbe Hautfarbe, selbe Farbe von Trikot. Also das hat sie alles rausstreichen können.
Krass, okay.
Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, 19, wie ist es dann mit 91 oder mit 18 und 81? Ne? Ist es vielleicht einfach so, dass manche, wie so Querstreifen und Längsstreifen, wie bei Obelix.
Also genau, das habe ich gerade auch gedacht. Die 1 sieht ja schon auch so sehr agil aus.
Genau,
ja. Die 9
ist 11
ein
einfach
behäbig,
so ganz schmal.
Ja.
Ja, genau. Aber das hat sie natürlich auch getestet und also es ist egal. Das heißt, 1 und 9 ist weiterhin 19 eine niedrige Nummer und 9 und 1 ist weiterhin, selbst wenn dieselben Einzelziffern sind, eine hohe Nummer.
Verrückt,
ne?
Okay.
Der Effekt ist dann nicht ganz so krass, aber konnte es auf jeden Fall auch wieder rausstreichen. Bleibt trotzdem bestehen alles. Und die Frage ist natürlich, warum ist das so? Hast du ja auch gefragt. Was steckt dahinter?
Ja, also wirklich, das ist meine einzige Erklärung so vielleicht, ne? Also keine Ahnung, die 9 sieht irgendwie so bauchiger aus, die 1 ist so eine, wie so ein Strich halt irgendwie. Mhm. Aber ich meine, die 3 sieht auch bauchig aus. Also
aber auch mit, wenn es die 111 gewesen wäre,
genau,
wäre
das
die auch,
ich auch gedacht, ja.
Wäre die vermutlich nach dem, wie sie es erforscht hat, auch so rausgekommen, dass es eine hohe Nummer ist, deswegen mit Größe in Verbindung gebracht wird. Und ich habe mich instantly jetzt bei der Erklärung in mein, ich bin ja Medienwissenschaftlerin und Kulturwissenschaftlerin, mhm. Studium zurückversetzt gefühlt, weil bei uns war Konstruktivismus immer voll so ein großes Thema. Okay. Und zwar bedeutet das, dass wir alles um uns herum auf Basis dessen wahrnehmen, was wir vorher über die Welt gelernt haben. Also kein Mensch kann ganz neutral auf die Welt gucken. Und wir lernen also Assoziationen und wir lernen grundsätzlich immer, das nennt sich dann statistisches Lernen, dass große Zahlen, also ein, wenn ich im Fitti bin, eine Scheibe, wo 50 draufsteht, ist schwerer als eine Scheibe, wo eine 5 draufsteht.
Ah, okay.
Oder wenn ich im Supermarkt bin, ein, ne, irgendwie von Kiloangaben für die Volumenerde, wenn da 80 draufsteht, ist es schwerer als 8. Und das haben wir so verinnerlicht wohl in uns drin, dass einfach diese Assoziation immer gemacht wird, wenn wir Zahlen lesen.
Also hohe Zahl gleich Gewicht.
Ja, groß, Gewicht, ja, schwer und so weiter.
Ach, und witzig.
Als sie dann mit dem Supermarkt das gesagt hat, dachte ich, Moment mal, eine 500 Gramm Packung finde ich aber nicht schwerer als eine 1 Kilo Packung.
Ah, stimmt.
Vielleicht hat das ein paar Grenzen, aber grundsätzlich ja. Ne, ist ja schon im Leben so, dass wir das gelernt haben.
Gut, und wäre ja dann auf dem Trikot ausgeschrieben, also wäre es ja dann 1000 Gramm und das ist eine sehr große Zahl.
Innerhalb derselben Einheit stimmt es wiederum. Ne? Da hast du recht. Ja, voll.
Aber ja, krass.
Ja.
Ganz
verrückt. Aber es ist total faszinierend, weil es ist ja im Grunde so ein bisschen Henne-Ei-Problem, ne? Erst war die Annahme, dass es so ist, und dann wurden vielleicht wirklich die Trikotnummern so verteilt und am Ende lässt sich es wirklich wissenschaftlich überlegen, ist es crazy. Vor allem, weil im Football ist es wohl früher einmal so gewesen. Erstens bei College-StudentInnen, also bei, ne, wenn man so Football spielt, ist es wohl oft so, schreiben Leute, dass tatsächlich die Trikotnummern halt 1 bis 99 sind und die einfach halt die Größen so machen. Ja, 1 ist das kleinste Trikot, 99 ist das größte, such dir halt raus, was dir passt.
Mhm.
Das heißt, dass wirklich auch schwerere Menschen dann natürlich die größeren Nummern tragen.
Ja, okay.
Und es gibt im Football auch, oder gab es zumindest eine Regel, dass die Nummern anhand der Position vergeben wurden.
Mhm, also ja, das ist im Fußball auch so. Also nicht mehr ganz so strikt, aber früher war das so, also 1 bis 11. Deswegen hatte ich eben bei der 9 gesagt, das ist schon recht hoch. Aber das ist natürlich mittlerweile nicht mehr so. Also, und 2011, 12 in der Saison wurden tatsächlich Nummern über 40 auch verboten. Also außer die schon immer hatten, wurden die verboten. Also deswegen höher als 40 trifft man nicht so oft an.
Aber wenn du sagst, wurde nach der Position vergeben,
genau,
ist
der
es
Torwart
dann
ist immer eins.
Genau, und dann, was ist Verteidigung? Sind es die eher höheren?
Verteidigung, die niedrigen. Also sozusagen, man zählt sozusagen von hinten nach vorne durch. Also Torwart ist immer eins, das ist ja meistens noch immer so, ne? Manuel Neuer zum Beispiel spielt ja auch immer noch die eins und dann kommt eben 2, 3, 4, 5, 6 und die vorderen sind meistens die höheren. Aber dadurch, dass
eigentlich wäre es ja besser andersrum, jetzt nach dieser psychologischen,
oder? Um sozusagen wahrzunehmen, die keine Ahnung, 22.
Die Verteidiger sind so groß.
Ja, ist gefährlich. Ey, ich finde, wir sollten das mal einreichen als Vorschlag. Deutschland ist ja gerade nicht so besonders gut im Fußball. Vielleicht liegt es daran.
Vielleicht können sie da was verändern, ja. Aber natürlich muss man auch gucken, Football ist ja eine Vollkontaktsport, obwohl Fußball ist auch schon mit viel, ziemlich viel
schon, gerade so in der Verteidigung muss da schon hart rangehen, ne?
Ja, ist die Frage, ob das auch auf Deutschland so genau übertragbar ist.
Also
auf jeden
Fall. Ich finde, wir sollten einen Antrag stellen. Die stellen an den völlig falschen Stellschrauben. Die Trikotnummer, das
im
ist
deutschen
es.
Fußball. Nicht den Trainer auswechseln, nee. Einfach die Trikotnummer verändern.
Ganz genau. Vielleicht sollen die uns einstellen.
Aber also ein kleiner Funfact noch zu Fußball. Ich habe nämlich auch gelesen, dass Buffon, das war ja, glaube ich, der italienische Keeper.
Okay, boah, das weiß ich
oder?
Nicht.
Oder? Genau, dass der mal von der 1 zu 88 gewechselt ist, weil es ihn an Balls erinnert hat.
Oh, ich dachte jetzt an irgendeinen Nazi-Hintergrund, ehrlich
ja,
gesagt.
Ja, genau. Es gab auch einen Backlash deswegen.
Ja, das
aber er hat
ich.
Gesagt, es hat ihn an Balls erinnert. Also er hat vermutlich nicht Bälle gemeint, weil man
auch
für ein gutes Spiel ja Balls bräuchte. Und deswegen hat er die 88 einmal gewählt.
Ja, okay. Na gut, vielleicht erschien er dann dadurch größer, ne? Also,
ja, ist halt die Frage, ne, ob man seine Unfähigkeit im Sport, ich will jetzt nicht Buffon Unfähigkeit unterstellen, aber wenn ich jetzt plötzlich Football spielen wollen würde, ob ich da meine fehlende körperliche Stärke durch eine Trikotzahl ersetzen.
Ich werde das nächste Mal ausprobieren, wenn wir ein Spiel haben und dann werde ich berichten.
Genau, danke Luisa. Machen wir das.
Ich habe dir auch noch eine zweite Geschichte mitgebracht, weil uns die erste ja schon so viel Spaß gemacht hat. Das ist auch eine Frau, das hat nichts zu sagen, wir stellen auch Männer vor, aber ich habe so ein bisschen nach Geschichten geguckt, wo die Menschen keinen wissenschaftlichen Hintergrund hatten, also nicht in die Richtung studiert hatten oder eine Ausbildung gemacht haben. Und das waren nun mal zu der Zeit, wo wir halt oft irgendwie so hingehen, ne, so 19. Jahrhundert, das waren halt einfach oft die Frauen. Es ändert sich ja zum Glück jetzt mittlerweile, wobei ja natürlich immer noch Männer teilweise überwiegen so in den Naturwissenschaften. Jedenfalls, was diese Frau spannend macht, ist, dass sie nicht nur ohne jeglichen wissenschaftlichen Background total krasse Sachen in der Wissenschaft geschafft hat, sondern dass sie erst mit über 50 Jahren ihre Karriere gestartet hat. Und krass. Das fand ich mega faszinierend. Also die Frau heißt Frances Glessner Lee. Und vielleicht, um in die Geschichte reinzukommen, bist du True Crime Fan?
Leider gar nicht.
Gar nicht.
Ich kann so mit so spannenden Sachen gar nicht.
Ich nämlich auch nicht. Keine Sorge, es wird keine True Crime Geschichte.
Okay.
Hier wird keiner irgendwie ermordet oder so. Aber es spielt so im True Crime Bereich. Ich kann es auch überhaupt nicht ertragen, aber ich finde sie unfassbar faszinierend. Also sie ist eine Frau, ist in einem wohlhabenden Haushalt in Chicago aufgewachsen. Und eigentlich hätte sie so die besten Voraussetzungen gehabt, um eine wissenschaftliche Karriere zu starten. Und ich glaube auch, dass sie das ziemlich gerne gemacht hätte. Aber die Rollen waren da ziemlich klar verteilt. Ihr Bruder hat Medizin studieren dürfen und sie musste den Haushalt führen und hat da kochen gelernt, stricken gelernt und so weiter. Und hatte da zwar jetzt nicht so viel Spaß wie an vielleicht einem Studium, aber sie war handwerklich schon ziemlich begabt. Also das war schon sehr früh klar. Ja, und sie hat dann einen Anwalt geheiratet, auch sehr jung, und der hatte so gar keinen Sinn für ihre Talente. Also sie war halt irgendwie künstlerisch und handwerklich begabt und musste dann da mit diesem sehr spröden Menschen irgendwie ihre Zeit verbringen. Hat dann auch Kinder bekommen und war da auch sehr glücklich so in dieser Rolle als Mutter, aber trotzdem hat ihr immer was gefehlt. Und dieses fehlende Puzzleteil sozusagen in ihrem Leben kam dazu, als ihr Bruder mit seinem Freund George zum Abendessen vorbeikam. Und dieser George war in der Gerichtsmedizin, also auch ein Mediziner. Und damals gab es schon sowas wie eine Gerichtsmedizin, also Mediziner, die sich sozusagen nach Morden oder unklaren Todesfällen angeguckt haben, wie ist diese Person zu Tode gekommen. Und dann hat er erzählt, dass bei den Tatorten teilweise gar nicht geguckt wird, welche Spuren da ein möglicher Täter hinterlassen hat. Also es ist wohl alles so sehr, es werden irgendwie Beweise vernichtet und eigentlich kann man gar nicht richtig nachvollziehen, ob es ein Verbrechen ist. Viele Verbrechen werden deswegen nicht aufgeklärt und das bringt sie so, also das beschäftigt sie so sehr.
Total, ist halt absolut dilettantisch.
Ja, das ist richtig krass. Also wirklich, finde ich richtig Horror. Und heute gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten, ne? Also DNA-Analyse und so weiter. Also allein dadurch hat man ja super viele Verbrechen aufklären können und tut das ja teilweise immer noch. Ich weiß nicht, sowas wie Jack the Ripper oder so. Da gibt's immer mal wieder irgendwie so Nachrichten, so das wurde jetzt aufgeklärt, er war der und der. Und das wurde halt damals, konnte noch nicht gemacht werden und man hat irgendwie mit den Augen geguckt und mit einer Lupe vielleicht mal, aber auch das nicht besonders gut. Und deswegen fuchst sie sich so in ihrer Freizeit so ein bisschen da rein, also wirklich komplett autodidaktisch. Und dann, das finde ich richtig cool, wenn die Kinder alt genug sind, lässt sie sich scheiden und widmet sich komplett diesem Thema. Und
konsequent.
Mit 55 Jahren, ja, finde ich sehr gut und so inspiriert, also es ist wirklich nie zu spät, sowas nochmal zu starten, widmet sie sich diesem Thema. Sie hat dann auch noch so ein bisschen Glück im Unglück, weil sie sehr viel Geld erbt und spendet dann der Uni ganz viele Bücher über Tatorte und darüber, wie man die sozusagen untersucht. Und dann, und das ist das Coolste an dieser Frau, baut sie kleine Puppenstuben, die so aussehen wie reale Tatorte. Ich weiß nicht, warst du ein Kind, was mit Puppenstuben gespielt hat?
Wenig. Freunde von mir hatte eine.
Ja, ich hatte nämlich auch eine. Ich habe das auch nicht so wirklich gemacht. Das Coolste fand ich, dass man da Licht drin anmachen konnte. Und ihre Puppenstuben sind zwar auf der einen Seite so richtige Horrorpuppenstuben, weil sie baut reale Tatorte nach, im Maßstab von 1 Zoll zu 1 Fuß. Also du kannst wirklich alles in diesen kleinen Puppenstubenhäusern sehen. Und sie baut das wirklich mit so Zahnarztinstrumenten. Also du siehst da alles. Abblätternde Tapeten, Kratzer auf den Stühlen, die genaue Form von Blutspritzern, so winzige Patronenhülsen oder so ganz kleine Zeitungen, wo Überschriften draufstehen, die wirklich an dem Tag auf den Zeitungen standen.
Ja.
Und mit Hilfe von diesen Horrorpuppenstuben, nenne ich es mal, kann sie sozusagen dann Studierende darin schulen, Tatorte zu untersuchen und bringt ihnen so eine spezielle Methode bei, dass sie das wie in so einer Schneckenform von außen nach innen betrachten und dann am Ende sozusagen an einen Punkt kommen, wo sie alles einmal angeguckt haben Und dann können sie damit Tatorte aufdecken.
Also es geht mehr um die systematische Erfassung von Tatorten und nicht um sowas wie, weil es gibt ja so, ich weiß nicht, wie das heißt, Forensic Architecture oder so heutzutage. Also ich, wie gesagt, das ist jetzt alles nur Erinnerung, was ich habe, aber dass zum Beispiel alte Konzentrationslager nachgebaut werden in diesen ganzen Nachprozessen jetzt und dann geguckt wird, wenn zum Beispiel Leute, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Erinnerung, ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, dass wenn Leute dann vorbeigelaufen sind oder dann Arbeitsweg hatten und behaupten, ah, sie hätten gar nichts gesehen, kann dann durch so eine Nacharchitektur nachgefunden werden. Doch, der hat das von da aus gesehen zum Beispiel.
Bringst.
Genau. Aber für sie waren es praktisch nur Modelle, um dann zu zeigen, so geht ihr am besten vor.
Genau, ganz genau. Ah. Und die haben sozusagen reale Tatorte dargestellt, die dann sozusagen in dieser Puppenstubenform aufgeklärt werden konnten. Und also sie war wirklich so ein bisschen manisch fast schon, das so detailgetreu wie möglich darzustellen. Sie hat zum Beispiel Wollpullover abgetragen, damit die sozusagen ihren Püppchen dann mit so umgebauten Stecknadeln Pullover nähen konnte, die halt abgenutzt aussahen. Oder hat so alte Stoffe irgendwo gekauft und die dann verwendet, damit die genau aus der Zeit waren. Oder teilweise konntest du Details nur durch Spiegel erkennen. Also du musstest in einen Spiegel gucken, um dann auf der anderen Seite des Raumes sozusagen irgendwas zu sehen, was auf einen Mord hingedeutet hat. Ja. Also richtig krass. Und genau, sie hat sozusagen damit die Forensik eigentlich ins Leben gerufen und war im Prinzip die erste Forensikerin der Welt, könnte man so sagen. Und ja, ihr sind ziemlich viele Taten zu verdanken, die aufgedeckt wurden. Also
absolut
cool.
Wie Frances faszinierend. Gibt es auch Fotos von diesen alten Aufbauten?
Ja, und das musst du dir unbedingt angucken, weil das ist richtig sweet. Sie sieht halt aus wie so eine Oma. Also sie ist ja eine Oma, eine alte Frau, die sich so über diese Puppenstuben beugt und die so wirklich in liebevollster Kleinstarbeit so zusammenbastelt. Ja. Also wirklich auch die Fotos lohnen sich sehr und diese Puppenstuben sind so faszinierend. Das ist richtig, richtig, es ist Kunst schon fast. Die kann man auch tatsächlich noch besichtigen.
Okay, ja, das ist wieder ein klassischer Fall für, wir liefern Bildmaterial nach. Ich poste manchmal bei mir auf Instagram welches, bei @julianissin, steht in den Shownotes oder bei euch bei Behind Science. Habt ihr da auch was zu gemacht?
Ich überlege gerade, ich glaube, wir hatten das mal gepostet. Wir machen das.
Ja, können wir auch verlinken, damit ihr es euch angucken könnt. Ich liebe es ja auch, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Dinge finden, die sie eigentlich gar nicht gesucht haben und dann was ganz Neues daraus entsteht. Diese Woche, oder ungefähr, war der goldene Blob bzw. das mysteriöse goldene Ei aus der Tiefsee in den Nachrichten.
Das habe ich gesehen, das sieht ja so witzig aus.
Ja, es ist gefunden von einem Tauchroboter der amerikanischen Meeresforschungsbehörde NOAA, N-O-A-A, und ungefähr so in 3300 Metern Tiefe, so einmal so als Verhältnis, ist es ungefähr so tief, wie die Titanic liegt. Also verdammt tief und verdammt gefährlich, wenn wir uns erinnern an den Sommer. Und dieses goldene Ding wurde am Hang eines ehemaligen Unterwasser, also eines erloschenen Unterwasservulkans, muss man sagen, gefunden. Und das ist so groß, ich würde sagen, wie zwei Hände, und es glänzt wirklich so richtig gülden. Also es sieht, finde ich, total unnatürlich aus. Es ist irgendwie wabbelig, wenn man es wohl an die Oberfläche jetzt geholt hat. Unten sah es eher hart aus und so ein bisschen, als wäre es so eingebrochen an der einen Seite, als wäre es irgendwie ein Ei vielleicht und irgendwas ist draus geschlüpft oder jemand hat reingebissen. Wer weiß. Das Forschungsteam vermutet, es könnte eine unbekannte Art sein oder ein noch unbekanntes Lebewesen einer und Lebensstadium einer bekannten Art. Auch wieder schwierig, da sein Head rum zu rappen.
Ja.
Und ich habe da ein bisschen rumgelesen und ich war mal wieder richtig fasziniert. Wir wissen ja so wenig über die Tiefsee, ne?
Das finde ich auch so cool. Also so cool und faszinierend und gleichzeitig gruselig, die Vorstellung. Wir wissen mehr über das Universum als über die Tiefsee, ne? Das finde ich einfach crazy.
Und es ist auch einfacher, das Universum zu bereisen als die Tiefsee.
Ja.
Einfach, weil es leichter ist, mit keinem Druck und mit Schwerelosigkeit umzugehen, als mit diesem heftigen Unterwasserdruck.
Ja, ja.
Also das ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, wie gefährlich das ist. Und ein Forscher vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung, der heißt Jule Bartmann, der hat so ein bisschen drüber erzählt und meinte so, ja, das ist doch völlig normal. Also wenn wir auf eine Tiefsee-Expedition gehen, jedes Mal entdecken wir neue Arten. Ich dachte so, okay, alles klar.
Ja, okay.
Alles klar. Ja, also wir haben so mal neulich, vor einigen Jahren so eine Expedition gehabt, ja, haben wir mal 10 Proben genommen und da haben wir so 20 bis 40 Arten neu entdeckt. Und ich dachte so, oh mein Gott, wie viele Milliarden Arten, also ne, es sind oft ganz, ganz mikroskopisch kleine, lauern da unten noch.
Was für ein dankbarer Job auch, also dass man immer was Neues entdeckt.
Ja, wobei ich auch total interessant fand, dass er gesagt hat, neue Tierarten bestimmen, und das ist ja einfach hinter Mikroskop sitzen, sei für BiologiestudentInnen total unsexy. Das will niemand machen.
Okay.
Weil natürlich es mittlerweile auch Hightech gibt, ne, Biotechnologie und so weiter. Und die Artenbestimmung genießt wohl nicht so einen sexy Ruf, leider.
Okay, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine neue Art ist ja dann auch nicht unbedingt immer so was Cooles, wie so ein goldener Blob, sondern dann teilweise auch oft einfach was, was man schon kennt, mit noch einem Härchen. Oder
genau, so eine andere Milbe.
Genau.
Ja. Da ist ja die Strategie von Leuten oft, sie nach berühmten Menschen zu benennen, dass sie wenigstens deswegen in die Schlagzeilen kommen.
Oh ja.
Ne? Also irgendwie Taylor Swift, irgendwie tausend Füße und so weiter.
Stimmt, irgendeine Spinne, die Billie Eilish auch heißt, ne?
Ja, ja. Genau, genau. Aber sie müssen leider noch ein bisschen warten. Erst ab 16. September sind sie wieder an Land, um das ordentlich zu untersuchen. Im Moment können sie nur mutmaßen, und sie wissen aber schon, dass es auf jeden Fall irgendwie biologisch ist. Also,
ach, nice. 16. September, das ist ja nicht mehr lang. Also,
ja, können wir euch bald ein Update geben.
Ein Follow-up, genau.
Ja, also ich weiß nicht, was kannst du dir vorstellen, dass es ist?
Also als ich das gesehen habe, dachte ich so, ey, das ist eine Alge oder so. Oder weiß ich nicht, hat ein Delfin irgendwie Schnupfen gehabt. Und das ist irgendwie Delfinschnodder oder sowas. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie sich das bewegt. Vielleicht wie so eine Qualle oder so, ne?
Also ja, so, oder es war, wie gesagt, einfach so festgesetzt. Wie festgesetzt. So ein, weiß nicht, so ein Ei, was halt abgelegt wurde.
So,
ne?
Oder so eine Seeanemone oder so, ne? Ja. Das, so sah das ja auch ein bisschen aus. Aber ich finde die Farbe halt so cool.
Mhm.
Ich hoffe, es ist nichts, was der Mensch irgendwie unbedingt braucht, damit diese armen Lebewesen dann nicht alle abgesammelt werden oder so.
Ja. Das stimmt. Ich glaube ja, es ist vielleicht SpongeBobs Ananashaus.
Ah, okay. Und es ist eine riesige PR-Aktion einfach.
So.
Und ich hoffe, dieses arme Tier bekommt noch einen besseren Namen als goldener Blob.
Ja, oder goldenes Ei. Da müssen wir uns noch was überlegen, auf jeden Fall.
Ja, da haben wir goldene Ananas, finde ich gut.
Ja, ja, ist ein bisschen sexier. Hat das Haus von SpongeBob eigentlich einen Namen?
Ananas einfach, oder? Da bin ich nicht so im Game, muss ich sagen.
Wenn ihr das besser wisst, Leute, belehrt uns eines Besseren. Auch wenn ihr mehr über Football-T-Shirt-Nummern wisst. Ich habe mich da versucht einzulesen. Ich bin wirklich kein Football-Kennerin. Aber ich würde sagen, damit haben wir für diese Woche wieder viele skurrile Wissenschaft zusammengesammelt. Luisa, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Total gern. Ich möchte
jetzt aber noch einen Folgentipp von dir haben. Welche Folge sollten wir uns auf jeden Fall anhören, außer die mit dem Schwangerschaftstest, die erste von euch, von Behind Science?
Also ihr solltet euch natürlich jede Folge anhören, das ist ja ganz klar.
Mit welcher starten?
Mit welcher starten? Also genau, Margaret, wie gesagt, ist mein Favorite. Aber wenn wir bei diesen Menschen bleiben, die eben nicht durch irgendwie zig Doktortitel an eine Erfindung gekommen sind, dann kann ich auf jeden Fall die Folge mit Melitta Benz empfehlen.
Mhm.
Die könnte man heute noch kennen, Melitta Filter.
Ah,
die hat
Kaffeefilter
entwickelt, genau, einfach in ihrer Küche. Das haben wir auch festgestellt, viele Erfindungen werden in der Küche gemacht.
Ja.
Und die hat sozusagen erkannt, es gibt hier, es ist nicht gut, dass wir, wenn wir Kaffee trinken, immer diese Kaffeekrümel zwischen den Zähnen haben, und da kann ich sie sehr gut verstehen. Und während alle anderen das so hingenommen haben, hat sie sich hingesetzt und sich überlegt, geht so nicht weiter, und hatte eine richtig gute Idee. Und jetzt inzwischen, ey, das ist ja ein milliardenschweres Unternehmen.
Ja.
Und ja, sie hat das einfach in ihrer Küche entwickelt, irgendwie mal so zwischen zwei Kaffeepausen, finde ich richtig cool. Die kann man sich auf jeden Fall anhören. Und am Samstag, also morgen, geht es um die Erfindung der Sonnenmilch und warum Sonnenmilch wichtig ist. Also das ist auch spannend. Allerdings von einem Chemiker.
Okay, apropos Samstag. Ihr habt noch eine Live-Aufzeichnung. Es gibt, glaube ich, noch Karten, ne?
Genau,
können wir euch auch verlinken,
stimmt,
in den Shownotes. In Köln ist es?
Genau, in der Wohngemeinschaft in Köln könnt ihr super gerne vorbeikommen. Also am 16. September, morgen, sind wir um 21 Uhr in der Wohngemeinschaft und bringen einen Wissenschaftler mit, und ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr cool. Und da könnt ihr uns dann auch live sehen und euch eine Geschichte anhören. Würden wir uns mega freuen, wenn ihr noch spontan Zeit habt.
Mal sehen, wenn ihr rund um Köln wohnt, schaut da mal vorbei. Ansonsten würde ich sagen, macht es gut. Vielen Dank für eure Nachrichten, die ihr uns so geschrieben habt. Unter anderem von Gerhard. Wir hängen Gerhards Sprachnachricht hier ans Ende der Folge ran. Er hat nämlich eine kleine Recherche-Info zu uns. Wir haben ja neulich über senkrecht Schlafen gesprochen und er hat eine Bestätigung dafür, dass Menschen früher senkrecht geschlafen haben, was heißt senkrecht, im Hocken zumindest, und eine Erklärung mitgebracht. Hängen wir euch hinten an und ansonsten bis nächsten Freitag. Und danke, Luisa.
Danke dir. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Hallo, ich bin's mal wieder, der Gerhard aus Bolanden. Kurze Anmerkung zum Schlafen im Stehen. Ich war kürzlich im Schloss Schwetzingen und hatte dort eine Führung. Und die Dame, die uns dann durch die Räume geführt hat, die hat uns dann erklärt, die Betten, die wir da gesehen haben, seien nicht deswegen so kurz, weil die Leute so klein waren, sondern weil die im Sitzen geschlafen haben. Weil man damals der Meinung war, wenn man sich hinlegt, dann steigen die ganzen schlechten Sachen in den Kopf und verursachen Krankheiten. Also es gibt ja diese vier Säfte-Lehre, ne? Schwarze Galle, gelbe Galle, weißer Schleim, rotes Blut. Und je nach Mischung sind die für den Charakter verantwortlich. Und damit eben diese schlechten Sachen nicht zu Kopf steigen und Krankheiten verursachen. Deswegen haben die damals im Sitzen geschlafen. Das nur mal zur Info. Bis denn dann. Macht weiter so. Ihr seid die Besten. Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Synapsen. Der Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bacht-Jarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info.
Also Kühe stoßen Methan aus. Das ist ein Gas, das dem Klima ausgesprochen schadet, also ganz, ganz klimaschädlich ist.
Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns?
Also das hat eigentlich zu Beginn der 90er Jahre mit zufälligen Funden angefangen, dass da immer mehr Leuten auffiel in der Natur, dass es Populationen gab, also von Fischen, von Fröschen, wo es plötzlich gar keine Männchen mehr gab.
Wir nehmen Sie mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte.
Und am Anfang waren das eher so zufällige Funde. Dann hat man angefangen, ein bisschen nachzuforschen, woran liegt das? Und die ersten Hinweise, die man dann gefunden hat, waren, dass man festgestellt hat, dass der Hormongehalt, also vor allen Dingen der Östrogen, das ist ja das weibliche Hormongehalt, in diesen Gewässern zum Beispiel extrem hoch war.
All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Synapsen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Synapsen.